guys, this is Killer Kelly, and you guys should totally listen to the podcast Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe hier im Independent Circuit. Wir sprechen heute über eine ganz besondere Show und dafür begrüße ich meinen wertgeschätzten Kollegen, den Sebastian.
Hallo, also erstmal vielen Dank für die Introduction und ist eine besondere Show, muss man schon sagen.
Es ist eine besondere Show.
Es ist schon ein großes Ding. Ich glaube, am Anfang war uns das allen noch gar nicht so bewusst, wie groß es eigentlich war, aber so im Nachhinein denke ich mir so, krass.
Ja, auf jeden Fall, weil wir hatten, für mich mal ein bisschen Kontext, wir hatten letztes Jahr beim WrestleMania-Wochenende eine Show.
Genau.
Die wurde von Action Wrestling veranstaltet, alleine.
Richtig. Beziehungsweise Action Wrestling war die einzige Wrestling-Liga, die das mit veranstaltet hat. Das wurde alles noch getragen von jemandem, auf den wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen und seinem Projekt.
Korrekt. Zumindest wurde diese Show halt veranstaltet.
Genau.
Wurde promoted und veranstaltet am WrestleMania-Wochenende hauptsächlich von Action Wrestling. Und sie war quasi eine Tributshow an einen verstorbenen Menschen, der im Wrestling, also der selber kein Wrestler war, aber der auch quasi in der Wrestling-Welt ein bisschen bekannt worden ist, nämlich auf dem Death Valley Driver Board. Und Dean Rasmussen.
Der gute Dean Rasmussen.
Genau. Und der ist ja vor ein paar Jahren verstorben dann leider.
Genau. Ja.
Und dann hat Action Wrestling halt diese Show abgehalten, welche meiner Meinung nach eine der oder vielleicht sogar die beste Show am Mania-Wochenende war. Und meiner Meinung nach eine der besten Shows des Jahres generell.
Da bist du auch gerade, was auch das Mania-Weekend angeht, nicht der Einzige, der das sagt. Vielleicht einige von unseren Zuhörern haben da auch ein bisschen deswegen vielleicht von mitbekommen. Es gab ja vor allen Dingen zwei Matches, die da besonders in den Fokus auch damals so von Leuten gerückt sind, die vielleicht sonst nicht so Action Wrestling kennen oder gucken. Das ist natürlich vor allen Dingen das Main Event gewesen zwischen Timothy Thatcher und Daniel Maccabee.
Ja.
Timothy Thatcher und Daniel Maccabee verbindet ja eine vor allen Dingen die Match-Serie, die sie bei Street to One Battle hatten, was so ein bisschen der Durchbruch, sage ich mal, von Daniel war, den er so ein bisschen mehr auf die Radare außerhalb seiner Heimatregion gebracht hat. Die hatten ja danach nochmal ein Ambition-Match, glaube ich, auch gegeneinander. Und Und das andere Match war Mad Dog Connolly gegen Demos, wo ja viele Leute, und zu denen sehe ich mich auch, gesagt haben, das war so. Also ich habe ja gesagt, für mich war das nach Roddy Piper gegen Valentine das zweitbeste Dog Collar-Match, was es je gegeben hat. Zumindest was ich gesehen habe.
Das war großartig, ja.
Und genau, das war die erste Show, die
am WrestleMania-Wochenende dann halt, wie gesagt, im letzten Jahr. Und du hast gerade die beiden Hauptmatches schon angesprochen. Und dann hat sich da halt jemand eingeklinkt, so ein bisschen. Und ich weiß gar nicht, ob er sich selber eingeklinkt hat oder ob er angefragt worden ist. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht hast du da ein bisschen mehr Kontext zu, weil du ja auch da ein bisschen mehr verfestigt bist. Tony Khan hat da gesagt, ich bin auch dabei.
Man muss ja dazu sagen, tatsächlich, dieses Death Valley Driver Video Review Forum war ja sehr einflussreich. Also da waren halt in den frühen 2000er, da war zum Beispiel ein Daniel Maccabee, das hat er auch bei der Promo nach der ersten Show gesagt, dass er da unter anderem den leider ja auch schon verstorbenen Scott Hansen kennengelernt hat, der ja einer seiner engsten Wrestling-Freunde war.
Ja, stimmt.
Und auch zum Beispiel, liebe Grüße an der Stelle, unser lieber Freund Morbo war da ja auch auf dem Board. Und auf dem Board war auch Tony Khan tatsächlich damals als Wrestling-Fan.
Genau. Ja.
Ich denke, dass es da einfach schon Bezüge gab, weil die erste Show und jetzt auch diese Show wurde ja vor allen Dingen vorangetrieben von dem Phil Schneider, heißt er ja, glaube ich, der Kollege von und Freund von Dean Rasmussen war, der hinter dem Projekt Segunda Carina steckt, was vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat. Ich denke, dass es da einfach Connections gab.
Ja, wahrscheinlich. Vielleicht kennt der und Toni sich ja auch sogar von früher noch oder sowas irgendwie und dann ist irgendwie der Kontakt oder sowas hergestellt worden. Und dann finde ich aber auch eine coole Sache, dass dann halt so jemand wie Tony Khan sagt, ich beteilige mich da halt bereit, deswegen ist diese Show ja auch am Vortag zu Double or Nothing hat die stattgefunden. Quasi dann auch auf dem Parkplatz der Halle, wo dann Double or Nothing stattgefunden hat, also auch in Glendale, Arizona.
Genau, quasi also so eine... Ich habe ja so ein bisschen aus Spaß gesagt, das war so die größere, bisschen besser produzierte Variante von diesen Shows, die Chicago immer von diesen Baseballstadien gemacht hat.
Ja, stimmt. Stimmt. Das hat ja auch Global Force Wrestling damals gemacht, als sie ganz neu waren. Die, falls sich jemand daran noch erinnert, die Liga von Jeff Jarrett da.
Ja, stimmt, die gab's ja auch mal.
Ja, die gab's ja auch mal, aber die sind dann ja auch schneller wieder verschwunden. Die hatten ja sogar mal eine Koop mit der WXW, wo sogar Titelmatches von denen bei der WXW-Show waren, weißt du, falls du dich daran noch erinnerst.
Ja, aber ich glaube, die WXW will sich da nicht mehr daran erinnern.
Das ist richtig. Da gab's ja mal so einen geilen, da hat Jakobi so einen geilen Witz mal gemacht. Und zwar wurde dann ich irgendwie beim Q&A, wo bei so einem Q&A gefragt wurde, ob sie sich dann vorstellen können, auch mal irgendwie eine Koop-Show mit denen zu machen. Und dann hat Jakobi gesagt, ja, wir haben das versucht. Aber wir haben keine geeigneten Baseballstadien in Deutschland gefunden dafür. und das Geilste war halt noch dabei, weil Wrestling News Seiten sind halt Wrestling News Seiten und die haben das halt für bare Münze genommen und haben daraus dann halt einen Newsartikel gemacht. Finde ich halt super.
Ich glaube, da lacht er heute noch drüber.
Da lacht er heute noch also, drüber, fand ich auch sehr also, witzig.
Wenn es irgendwie rankommt und wenn es dich irgendwie erreicht, lieber Christian, Michael, Jakobi, liebe Grüße an der Stelle und ich glaube, wir vermissen dich alle. Ich glaube, das steht für alle.
Definitiv, auf jeden Fall für mich. Und ja, aber die kleine Abschweifung und dann war die Show halt draußen und also es war nicht der Park, es war so der Vorbereich und irgendwie war da rum so, also es sah aus, als ob so ein Einkaufszentrum da rum war. Da waren auf jeden Fall viele Geschäfte und sowas, also wie so eine Outlet-Meile fast schon irgendwie. Ich meine, wenn man so nach Holland mal fährt, nach Remont oder sowas, das sieht irgendwie ähnlich aus, nur natürlich in viel größer.
Ja, ist aber in den USA tatsächlich normal. Du hast auch in den USA teilweise auch dann so ein Multifunktionsarenen und drumherum gibt es da wie so Food Courts und solche Geschichten. Also man hat das ja oft in solche Zentren so ein Stück weit eingebettet.
Im Prinzip ist es in Oberhausen ja genauso. Du hast die Köpi und daneben das Zentrum.
Genau.
Und sowas halt, nur natürlich in den USA dann halt, ne, alles größer und sowas halt. Und dann fand die Show halt draußen statt. Fand ich dafür aber auch eine coole Location. Ich glaube, der Eintritt war sogar frei.
Der Eintritt war frei, richtig.
Und dass man halt wirklich dann so sagt.
Ja. Das muss man tatsächlich auch noch sagen, wo du gerade frei sagst. Nicht nur der Eintritt war frei, sondern man konnte es ja auch tatsächlich for free kann man auch immer noch auf dem YouTube-Kanal von Irgendwas Anders schauen.
Genau, richtig. Da wurde sie dann ausgestrahlt. Zwar nicht live, aber dann halt ein paar Tage später. Also die Show war samstags und dienstags wurde die dann hochgeladen.
Ja, natürlich. Natürlich wurde die dienstags hochgeladen.
Natürlich, genau. Richtig. Und genau, hat halt, klar hat der Tony Khan gesagt, ne, oder hat man dann halt gesagt, ja, es werden jetzt nicht die Top-Stars von AEW halt antreten. Ist ja auch klar, wenn man den Tag vorher ein Pay-Per-View hat. Sondern es war dann halt eher so offiziell eine Koop mit Ring of Honor. Genau. Aber trotzdem, das ist, ne, also Tony Khan ist ja nicht dazu verpflichtet gewesen, das zu machen. Und dass man dann das halt trotzdem gemacht hat, finde ich halt cool.
Man muss auch, ganz ehrlich sagen, also JD Drake, Beast Mortus, Lee Moriarty, Hologram, das sind jetzt auch nicht die kleinsten Namen, ne?
Nö, das sind halt auch Leute, die halt so eine gewisse Indie-Vergangenheit haben, sag ich mal. Ja. Man hat ja auch so ein bisschen gesagt, man möchte halt auch viele Leute haben, die bei der ersten Dienstshow dabei waren schon.
Ja.
Waren halt nicht alle dabei, also kein Robert Dreisker. Aber
es war im Endeffekt eine Mischung aus den Leuten von der ersten Dienstshow.
Ja.
Aus Leuten von Ring of Honor oder dem Umfeld und auch natürlich, das kam natürlich auch durch AW und Ring of Honor, durch die CMLL-Leute, was da ja auch eine Kooperation gibt.
Ja, genau. Und da hat man eigentlich einen ganz coolen Mix und ich finde auch, man hat eine ganz coole Card eigentlich zusammengestellt. Ich finde auch dafür, dass das so ein Outdoor-Ding war, dass das for free sowas war, war das auch gut besucht.
Ja. Und von den, Aufnahmequalität war auch in Ordnung, fand ich. Oder ziemlich gut sogar.
Ja, also das wird wahrscheinlich auch die Crew dann von Ring of Honor / AW gewesen sein, die das dann halt gemacht haben. Ist dann, also nicht, dass die jetzt von Action oder anderen schlecht wären, aber dann hast du da natürlich noch ein bisschen mehr High-Quality-Production, ne?
Ich denke, die werden ganz, wenn du einfach gewohnt bist, für TV-Formate zu produzieren, hast du wahrscheinlich auch schon ganz anderes Equipment einfach, ne?
Ja, also natürlich, ne, also definitiv, das wird um Vielfaches auch teurer einfach gewesen sein, als das, was normale Indie-Promotion haben, auch wenn, selbst wenn du mit IWTV arbeitest, die auch gute Sachen haben, aber dann hast du ja ganz andere Möglichkeiten. Also eine AEW, Ring of Honor hat natürlich auch eine ganz andere finanzielle Rücklage, als das eine Indie-Liga oder auch IWTV haben, das ist ja klar, ne?
Natürlich.
Ja, würde ich aber sagen, dann jumpen wir doch einfach mal in die Show rein. Wo man direkt gemerkt hat, dass es eine Ring of Honor produzierte Show war, keine Copyright-Themes. Dead One Call Man, das kam dann natürlich dann nicht mit Wanted Dead or Alive raus. Aber ist okay.
Ja, das stimmt.
Dann hatten wir im Open auch direkt One Called Man, das wir gerade schon angesprochen, gegen Rhino. In einem knackigen 6-Minuten-Match. Erzähl uns doch gerne mal, wie fandest du denn diesen Opener, Sebastian?
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, besser als ich befürchtet habe. Also erstmal finde ich, wenn man Rhino im Jahr 2025 einsetzt, dann sollte man ihn so einsetzen.
Definitiv.
Erstens auf der Position, in der Länge. Man hat auch dadurch, dass es halt relativ kurz war, so seine, das ist gar nicht böse gemeint, Schwächen, ich meine im Sinne von, der Mann hat jetzt wirklich schon eine lange Karriere hinter sich, ne, geht ja auch, glaube ich, schon auf die 50 zu. Aber wenn man ihn so darstellt, hat man halt immer noch gut seine Stärke gezeigt. Das war zwar in An- und Abführung das eins der beiden schwächeren Matches, aber das war echt anständig und eins der besseren Rhino-Matches, was ich in jüngerer Vergangenheit gesehen habe.
Ja, also ich habe jetzt nicht so viele Rhino-Matches in jüngerer Vergangenheit. Ich glaube, wenn du jetzt mehrere gesehen hättest, dann wäre das auch wieder so, ja, okay. Weiß ich nicht, aber ich fand das noch solide. Also ich meine, du hattest halt mit Mandas auch einen dankbaren Gegner dann natürlich.
Ja.
Das kommt natürlich hinzu. Der kann ja auch dann gefühlt mit allen irgendwie ein Match machen. Aber so wie sie es geführt haben, hat es dann schon gepasst. Also es ist halt, Ryan ist übrigens noch keine 50, er ist 49 erst.
Man kann sagen, er ist so irgendwo so an der Grenze, ne? Ich
hab ja, ja gesagt, genau,
so, an der Grenze. Also, zugeht, irgendwo ja, so den also, Bereich, genau.
Also wahrscheinlich wird er dieses Jahr noch 50, wenn nicht dann nächstes Jahr halt, ne? Ist auch gelernter ja,
Kfz-Mechaniker. Im Oktober wird er. Oktober
okay, krass. Krass. Er ist auch gelernter Kfz-Mechaniker. Ist vollkommen irrelevant, aber habe ich gerade auf Catchpitch gelesen.
30 Jahre Karriere tatsächlich schon.
Natürlich. Ja, es ist schon krass und der war ja auch immer. Also ich erinnere mich jetzt irgendwie nie dran, dass er mal größer verletzt war oder sowas halt. Also dann ja auch fast 30 Jahre im Prinzip konstant, also durchgehend.
Er ist auch eigentlich noch recht fit, nur, wie soll ich das sagen, manchmal will er ein bisschen viel. Also es gibt dann so, also er sollte keine 20 Minuten Main Events mehr wresteln. Wenn er ja, sowas wrestelt, ist das absolut okay.
Ja, das ist dann halt so ein kleiner, ich sag mal, Heavyweight-Sprint oder sowas halt.
Genau.
Und ich hatte erst gedacht, habe gesagt so, Wie kommt der auf die Karte? Weil bei der ersten D-Show war er ja, glaube ich, nicht.
Nee.
Und wie ist dann der Bezug? Aber dann ist mir eingefallen, das vergessen viele Leute. Er war ja nach ECW auch durchaus ja noch prominent aktiv. Er war ja auch bei TNA. Und er war ja auch in den 2010ern auch bei Ring of Honor durchaus, beim Richtig. Embassy und sowas halt. Also gibt es ja da durchaus schon die Verbindung halt. Die da ist. Und ja, ich hätte es ein bisschen cooler gefunden, hätte Mandas das Match gewonnen. Aber ja. Ist jetzt auch egal, er hat da nicht gestört oder sowas halt. Als Opener fand ich das eigentlich dann noch ganz nett, ganz fein. Ja. Und dann gehen wir weiter. Da kommt ein Tag Team Match. Nämlich die Los Desperados, also Ares und Gringo Loco. Und sie trafen auf ein Team, das vielleicht viele, die vielleicht so Indie-Wrestling nicht so viel verfolgen, dann vielleicht eher nur Ring of Honor AEW und die Show sich dann angeguckt haben, weil sie auf dem Ring of Honor-Kanal hochgeladen wurden, es angeguckt haben. Vielleicht ein Team, was sie zum ersten Mal gesehen haben. Oder, wenn sie lange dabei sind, jemanden gesehen haben, den sie schon denn lange nicht mehr gesehen haben, je nachdem, wie alt sie sind. Nämlich das Coven of the Goat, Jaden Newman und Tank, natürlich begleitet vom Reverend. Hier fand ich auch sehr cool, es waren ja am Kommentar waren natürlich Dylan Hales und John Mosley.
Einen Anzug übrigens.
Ja, natürlich, das allein war schon seltsam. Auch Dylan Hales sich mit seinem dicken Rucksack zu sehen. war befreiend. Ich fand's cool, dass sie halt hier dann gesagt haben, ja, die beiden sind eher so aus dem Southeast bekannt halt, ne, da wo wir zwei auch herkommen, so, dass man so diese Region nochmal so ein bisschen erwähnt hat, so, weil das ja auch eine Region ist, die wir beide und vor allem auch du sehr verbunden ist und sowas, das fand ich dann noch sehr nett.
Ja, auf jeden Fall.
Auch einfach The Coffin of the Goat, auch den Reverend einfach zu sehen, wie er die Announcement für die beiden macht, bei einer quasi Ring of Honor Show, das war irgendwie cool.
Ja, der hat ja sein Announcement gemacht, was er immer macht, wo er sagt hier, Tank, one of the two Tennessee ja, Treasures
genau,
Dolly Parton und so, ne?
Dolly Parton, das fand ich auch großartig, ja, das bei der Ring of Honor Show finde ich halt, also es gibt bestimmt genug Leute, die das halt zum ersten Mal gesehen haben, diesen Act. Also sowohl vor Ort als auch, also es gibt bestimmt auch genug Leute, die gesagt haben, ah, wir sind halt vorher in Arizona schon, die Show ist for free, lassen wir mal halt reingehen, oh. Ne? Deswegen finde ich das schon cool. Ja, aber was sagst du zum Match? Ging knapp 9 Minuten.
Also erstmal muss man natürlich sagen, du hast das schon gerade ganz gut angedeutet. wir haben ja natürlich eine gewisse ja, Verbindung zu Leuten. Ja.
Ja, absolut.
Also du hast es gerade schon mit Moos und Dylan auch gesagt, so mit Dylan haben wir schon zu Mittag gegessen und bei Jane Newmans Großtante haben wir 2 Tage übernachtet, so, ne?
Korrekt.
Und Tank ist ja auch jemand, den ich jetzt auch schon über 2 Jahre auch persönlich kenne. Deswegen, vielleicht bin ich hier nicht ganz objektiv, weil ich finde, dieses Match ist kriminell underrated auf Cage Match. Es hat einen Wert von 5,47, da gehe ich überhaupt nicht mit. Ich hatte
Ja,
Match
das finde
7
ich auch zu
Punkte.
wenig.
Ich hab dem Match 7 Punkte gegeben, also mir hat das Spaß gemacht. Vor allen Dingen, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen, also Ares und Gringo Loco, dass die was können, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ja. Und man
Korrekt.
hat auch, glaube ich, ganz gut gesehen, dass beide Teams sehr eingespielt sind. Das sind halt keine Teams, die einfach zusammengeworfen wurden, sondern das sind real existierende Tech-Teams. Aber für mich die besten Momente waren einfach die, wenn Tank halt richtig Power gegeben hat. Und dass da einfach dieser, also es ist halt wirklich absurd, dass dieser 54 Jahre alte, ja, im Südosten der USA legendäre Deathmatch-Wrestler, der seit fast 30 Jahren aktiv ist, hier mit 54 da sein großes Showing zum ersten Mal Ring of Honor bekommt, das ist schon absurd, im positiven Sinne absurd.
Das ist wirklich surreal halt, aber ich fand's auch geil, auch alleine, wenn du denkst, da stand einfach Gringo Loco, stand einfach mit Tank im Ring, so, weißt du, sowas halt, das ist schon crazy, ey.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand's wirklich ziemlich unterhaltsam. Ich finde, das hatte eine gute Dynamik. Dass er natürlich am Ende die Desperados gewinnen, geht völlig in
Ja,
Ordnung.
ich meine, das war in den meisten Fällen ja auch klar, wer da gewinnt, aber darum ging's ja auch meistens nicht, also von
Nö.
daher.
Wobei bei einem Match hätte ich es mir sogar vorstellen können. Aber da kommen wir gleich nochmal zu, dass es auch andersrum ausgeht. Aber nee, das ich, also ich fand's auch. Muss man generell sagen, muss die Matchlängen, ein längeres Match gab es, da kommen wir gleich noch zu, aber ansonsten war es ja meistens eher ein bisschen kompakter
Ja,
gehalten, das fand ich. Es
aber
war ja auch insgesamt keine 2 Stunden lang.
ja, genau, das war keine 2 Stunden lang. Und warum das eine Match, was länger war, halt länger war, das
Ist verständlich.
ist dann auch irgendwie klar, warum halt, ne? Ne, ich fand das auch ordentlich. Das war auch ein cooler Clash, einfach so ein bisschen so diese bisschen brawligeren, so mit bisschen Technik dann von Jaden, sowas gegen diese Highflyer und sowas. Das war echt ein cooler Mix. Und wenn wir irgendwann mal gesagt hättest, irgendwie die Desperados würden mit Tank im Ring stehen, ich hätte einfach gesagt, ja komm, laber mich nicht voll, ne? Aber das ist doch. Das ist einfach schon total surreal halt, ne? Deswegen, ja.
Aber zu
Finde ich das.
Ares passt es tatsächlich ja auch gut, weil Ares macht ja auch Hardcore und Deathmatch Kram.
Ja, stimmt, st das, 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 das stimmt. Ja, und der Gringo ist halt Loco, ne? Deswegen,
Ja.
ne, hat auch gepasst, fand ich auch anständig. Dann ging es auch schon weiter mit einem Match, was kurzfristig geändert werden musste. Es sollte nämlich eigentlich Tom Lawler sein gegen JD Drake.
Ja.
Aber Tom Lawler hatte sich halt verletzt. Und er musste dann ersetzt werden. Der wurde dann durch Josh Woods ersetzt. Und dafür hat Tom Lawler dann halt quasi die Begleitung gemacht. Weil JD Drake natürlich von seinem Tag-Team-Partner Anthony Henry begleitet wurde. Und hatte so ein bisschen die Odds geeven. Und ich muss ja sagen, ich finde einfach Tom Lawler, einfach für die Art und Weise, wie der sich gibt, finde ich den einfach einen unfassbar lustigen Typen.
Das stimmt und das ist eigentlich schon eine gute Überleitung aufs Match, weil
Ja.
ich sag mal so, es hat Josh Woods sicherlich gut getan, dass Tom Lawler da zumindest bei ihm war.
Ja.
Weil, das hat man auch hier wieder gesehen, jetzt kommen ganz große Anführungszeichen. Für mich war das in ganz großen Anführungszeichen das schwächste Match. Es war absolut kein schlechtes Match. Ich habe dem Match auch immer noch 6 Punkte gegeben. Das war auch handwerklich, kann man da nichts gegen sagen. Aber es ist halt Josh Woods, ne? Und
Er ist nicht der
Josh.
spektakulärste Wrestler.
Er ist ein handwerklich wirklich fähiger Mann, das kann man auch nicht absprechen. Aber er ist halt so jemand, wo ich verstehe, warum er immer nur, egal wo er war, der Support-Player war. Also das muss ich schon sagen.
Ja, also ihm leckt schon so an. Also für Ring of Honor damals war er, glaube ich, ganz gut. Also als das noch
Ja.
das normale Ring of Honor war.
Ja, das stimmt. Er war ja auch
Stimmt,
dann
oder?
nochmal ganz gut, als sie dann nochmal, bevor es dann quasi zu Ende ging, sind sie ja nochmal kurz zurückgekommen, wo sie diese Covid-konformen Tapings da hatten und so.
Ja, genau, sowas halt, da passt halt, oder auch so in diese Pure Division, die sie dann hatten, da passt er
Genau.
natürlich rein, da passt er natürlich rein. Ja, aber ich fand das ganz nett. Es war dann teilweise auch manchmal ein bisschen albern, so zwischen den Leuten halt, ne? Aber ich fand's in Ordnung schon. Ich würde auch sagen, mit das
Ja.
schwächste Match, aber in Anführungszeichen, das war dann jetzt per se nicht schlecht. War ein
Nein.
okayes Ding auf jeden Fall. Und ich hoffe dann, dass dann irgendwann auch mal die Warhorsemen wieder so zusammenfinden. Die hatten ja leider in den letzten paar Jahren immer sehr viel Pech, dass sie so gefühlt abwechselnd verletzt waren.
Ja.
Also Anthony Henry war ja, glaube ich, zweimal so kurz hintereinander verletzt. Und ja. JD Drake dann irgendwie davor und danach oder sowas. Das ist immer ein bisschen sehr ärgerlich, weil das halt ein sehr, sehr gutes Team halt ist.
Da gab es zwischendurch noch die Zeit, wo Anthony Henry ganz kurz war bei der WWE war und JD Drake nicht.
Ja, genau, stimmt. Diese Zeit da irgendwie für ein halbes Jahr oder sowas bei der WWE war.
Oh, wenn es das überhaupt war.
Ja, irgendwie, also, das war krass, weil er dann irgendwie auch gesagt hat, er hat halt ein Haus gekauft und so. Und dann mussten die das Haus halt wieder verkaufen, weil er halt bei der WWE halt wieder raus war. Also das war schon auch irgendwie eine
Ich hab's mal gerade angeguckt, also aktiv, holy shit, was? Das liegt doch nicht länger als ein halbes Jahr.
Ich sehe gerade, also der hat, ja.
4.5. bis 21.7. Und jetzt hat er 11 Matches gehabt.
Boah, das sind zwei Monate. Also wahrscheinlich war er dann, bevor er debütiert ist, noch so ein bisschen halt da, aber ja. Effektiv in Ring-Karriere waren es halt zwei Monate, ne? Also.
Schon wild.
Das ist schon crazy. Ja, er hört halt zu diesem
Band. Das war auch die Zeit, wo Anthony Green da irgendwie 7 Monate war und wo Alex Zane da irgendwie 6 Monate war wo Blank Christian da irgendwie 3 Monate war und so.
Ja, das war halt diese Zeit. Wir signen halt irgendwie alles, was irgendwie ein bisschen Namen hat und nach nicht mal einem Jahr waren die fast alle wieder weg.
Ja.
Also, wenn du auch bedenkst, Anthony Henry ist schon 41, also dass der jetzt nicht so lange da geblieben wäre, war ja dann irgendwie klar, aber es war ja dann schon sehr, sehr kurz, ne?
Das ist halt bei all diesen Leuten, die man so schnell entlassen hat, dass man dann ausgerechnet als WWE gesagt hat, aber Joe Gacy, in dem Sinne nicht mehr macht, finde ich heute nicht nachvollziehbar, aber okay.
Ja, die Wege der World Wrestling Federation sind manchmal ein bisschen unergründlich.
So nach dem Motto, ja, hier, ne, wir haben hier aufstrebendes Talent mit Blake Christian, wir haben hier mit Alex Zane jemand, der on the wise ist, wir haben hier mit JD Dragon, mit Anthony Henry einen sehr guten Tag-Team-Wrestler und die WWE denkt sich so, nee, wir nehmen Joe Gacy und den langweiligeren der Bravado-Brüder, die nehmen wir.
Ich wollte es gerade sagen, wie das der Bravado-Bruder alleine geschafft hat, in der WWE zu bleiben, ne? Der ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen da. Also das ist mir also, dass dieser Karriereweg, der muss auch studiert werden für zukünftige Generationen.
Ich kann mir, weißt du, dieses kennst du hier von noch von ASDF, wo sie dieses Dämon, bin ich hierher gekommen. Das ist eher der WWE.
Ja, absolut, das weiß ja wirklich nicht, was, also das ist wirklich Next Level einfach, wie dieser Typ, der ist halt, soweit kann ich es gar nicht, der ist seit 21 schon da, der ist seit über 4 Jahren ist der da, ne? Also das ist schon.
Es ist schon wild auf jeden Fall.
Die waren übrigens auch mal bei der WXW, die Bavaro Brothers, gegen Hot and Spicy ein Match und gegen Young, Strong and Healthy, also Maxi Schneider und Michael Schenkenberg. Ich mach den Tab mal lieber wieder zu.
Also den Namen Maxi Schneider habe ich lange nicht mehr gehört.
Den habe ich auch lange nicht mehr gehört, auf jeden Fall. Gut, machen wir mal weiter mit dem nächsten Match.
Ja.
Slim J war dabei und Slim J war für mich so, der war für mich auch so ein bisschen so ein kleines Highlight bei der letzten Dean-Show. Ja. Weil ich nämlich das Match gegen Adam Priest richtig gut fand.
Stimmt.
Irgendwie, Slim J's Gimmick ist es auch, der ist halt weg und so zweimal im Jahr taucht der wieder auf und hat irgendwie ein richtig geiles Match.
Ja.
Irgendwie ist das so sein Ding. Und also das gegen Adam Priest damals fand ich richtig geil. Ich fand das nicht so stark wie das letztes Jahr. Aber ich fand das gegen The Beast Mortis, das war auch ein cooler Clash. Das hat auch Spaß gemacht tatsächlich für das, was es war.
Ich fand das auch schon ziemlich gut. Vor allen Dingen, ich hab's nicht so. Also ich konnte mir das Match vorher nicht so richtig vorstellen. Und muss dann sagen, dass Beast Mortis ja Slim J auch so ein bisschen out Slim J hat. Also der hat ja quasi fast so ein bisschen sein Match gewesselt und ihn darin besiegt.
Ja, stimmt.
Also Beast Mortis hat definitiv mehr wie Slim J gewesselt, wie Slim J wie Beast Mortis gewesselt hat.
Ja.
Und deswegen wird es da mehr so ein technischeres Match, sag ich mal. Wo man aber sagen muss, Beast Mortis ist natürlich auch ein super Allrounder, der auch so gefühlt alles kann.
Das stimmt.
Ja, nee, das war eine positive Überraschung, kann ich anders sagen.
Tatsächlich auch, also das war schon echt cool. Also ich würde es auch tatsächlich ein bisschen höher bewerten als bei Cage Match. Also so 7 Punkte würde ich schon geben, glaube ich.
Hab ich auch gegeben.
Das war echt ein cooler. Und in so Matches finde ich dann halt auch Mortis zum Beispiel geil, wenn das halt so, ich sag mal so, in Anführungszeichen, weirde Matches sind, Also ich meine, ich erinnere mich total gerne zurück an das Match bei der Marcus Mathers Show, wo er das Match gegen Marcus Mathers hat, was auch total cool war.
Ja. Der ist halt einer für so Freak-Matches, ne?
Ja, wirklich so. Ich meine, guck dir halt mal den Look an, ne? Der ehemalige Break Taurus, jetzt sieht er halt eher aus wie so ein Monster, so ein bisschen halt. Er ist schon ein geiler Typ, ne?
Ja, also ich erinnere mich da auch noch an das Karat 2020, wo er in diesem Match war, an Tag 3 hier mit Hector und Puma King.
Ja, natürlich, ja klar.
Das war auch richtig krass.
Auf jeden Fall, ja. Deswegen ist er ein vielseitiger Dude und deswegen hat mir das Match auch Spaß gemacht. Was ich auch wirklich richtig gut fand, war das Match danach. Ring of Honor Pure Title Match. Lee Moriarty gegen Matt Mako, wie er jetzt heißt. Ehemaliger Matt Makowski, ehemaliger oder jetziger wieder Nemesis. Das war halt das, was ich von so einem Pure Wrestling-Ding sehen will. Finde ich auch cool, dass halt Makowski da den Spot, also das Titelmatch gekriegt hat, den Spot halt gekriegt hat. 10 Minuten auch eine absolut gescheite Länge für sowas. Makowski hat am Anfang so ein bisschen versucht, Moriarty auszuspielen, dass Moriarty direkt am Anfang so ein paar von seinen Roadbreaks halt verliert. Und geiles Hin und Her. Das fand ich super. Also bis dato für mich das beste Match der Show.
Ja, kriege ich auf jeden Fall mit. Das finde ich auch bei Cagematch auch ein bisschen niedrig bewertet. Das hat 7,1. Ich habe dem Match 8 Punkte gegeben.
Ja, würde ich auch tatsächlich. Das war echt cool.
Vor allen Dingen, das ist auch so ein Match, da habe ich schon ein Stück weit mir was erwartet, weil dass die beiden stilistisch zueinander passen, das ist halt klar. Aber sie haben es auch absolut eingehalten. Also, ja, ich finde, das war auch gar relativ. Also, ich bin ja bei Pure Title Matches oft so ein bisschen zwiegespalten. An sich mag ich den Stil, aber diese Umsetzung mit den Roadbreaks ist mir zu oft Schema F. Und das war hier mal ein bisschen anders, finde ich. Das war auch spannend gestaltet und nicht so krass vorhersehbar. Und man muss sagen, ich finde es übrigens, das ist mir auch dann so nachher erst bewusst geworden, Matt Mako ist auch so ein bisschen die personifizierte Forbidden Door, ne? Wenn du überlegst, ja, dass er bei GCW war und da gegen Wiggly Jr. angetreten ist, gegen Dempsey, und der das noch irgendwie Tage später noch gezeigt wurde bei NXT, und jetzt ist er hier bei der Ring of Honor Action Show. Das finde ich irgendwie auch krass, so, wenn du mal drüber nachdenkst.
Ja, voll. Und ich finde auch Lee Moriarty, also ich mochte den ja damals, als der noch Fulltime-Indie-Wrestler war, mochte ich den ja wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist einfach ein fantastischer technischer Wrestler, auch mit einem sehr eigenen, also der mischt so ein bisschen Technik mit, mit japanischem Junior Heavyweight Wrestling. Mhm. Ich meine, sein großes Vorbild, er heißt Tiger Style, sein großes Vorbild ist ja halt Satoru Sayama, also der originale Tiger Mask. Das merkst du halt schon so ein bisschen, aber ich finde es einfach ein fantastischer Wrestler, und Mac Mako ist halt auch, mit dem wir ja schon Zeit in einer Karaoke-Bar verbringen durften.
Richtig.
ist halt einfach auch ein cooler Typ, und von daher freue ich mich auch für den Spot für ihn. Und es war ein cooles Match, also. Wenn das auch dann ihm vielleicht ein bisschen Exposure gibt, also wenn die Hälfte der Leute, die jetzt nicht von Action waren, irgendwie dadurch vielleicht ein bisschen Exposure kriegen bei Ring of Honor oder sowas halt, dann würde mich das schon sehr glücklich machen.
Ich muss auch zu Moriarty gerade sagen, also er ist einer der Wrestler, wo man tatsächlich sagen muss, für ihn ist es ganz gut, dass es Ring of Honor gibt. Und dass er auch diesen Titel hat, weil das gibt ihm, glaube ich, ein Outlet, weil, das muss ich an der Stelle auch mal sagen. Ich habe das ja gesehen. Er ist ja relativ schnell im Indie-Bereich so von 0 auf 100 gegangen. Ich kann mich noch erinnern, dass das erste Mal, wo er so ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen ist, war ein Match gegen Alex Shelley. Ich meine, es war bei AIW. Ja. Und das war Anfang 2020. Das war zu Beginn von 2020, bevor dann so Covid richtig ausgebrochen ist. Und dann ist er relativ schnell ein großer Name geworden. Dann gab es ja dieses Match, über das für mich immer viel zu wenig geredet wird. Dieses Match, was für mich bis heute das Lieblingsmatch von Daniel, so eines meiner Lieblingsmatches aller Zeiten ist, was er gegen Daniel Maccabi hatte bei diesem nachgeholten Collective da in Indianapolis.
Oh ja.
Bei der Southern Underground Pro Show bei SUP Swing of the X. Und dann im Jahr darauf war er dann schon bei AEW in 2021. Also diese Indie-Zeit, er war vorher schon im Indie-Bereich aktiv, hat ja, glaube ich, was war das, 2015 oder 2016 oder so angefangen. Aber ab 2020 ging es dann sehr schnell, sehr steil, und dann war er aber auch relativ schnell schon bei AEW.
Ja, stimmt, war ja dann auch mal kurz noch IWTV-Champion.
Genau. Er war aber trotzdem auch immer nie so komplett weg aus dem Indie-Wrestling. Also wenn du
das stimmt.
Er war immer noch auch bei anderen Ligen. Ich muss allerdings sagen, jetzt mit Ring of Honor, das ist ganz gut für ihn. Trotzdem bleibe ich dabei, der Wechsel zu AW kam zu früh.
Ja.
Der hatte das Indie-Game noch lange nicht durchgespielt. Der hätte in meinen Augen noch mal so 1-2 Jahre da bleiben sollen. Vor allem, wir dürfen auch immer nicht vergessen, Lee Moriarty ist ja ein halbes Jahr jünger als ich.
Ja.
Also der ist Juli 95. Das heißt also, wenn er dann ein Jahr später gewechselt wäre, also ich sag mal so, die Zeit sitzt ihm jetzt nicht im Nacken. Der wird dieses Jahr gerade mal 30 so. Ja?
Ja, also der hat noch jede Menge Zeit. Stimmt, das hätte... Genau. Er hätte es auch noch warten können, das stimmt. Ja.
Wo dann allerdings gar nicht mal so viel gewartet wurde, war eine Match danach.
Das ist richtig. Denn es gab ein Lucha Libre Classico, Torneo Cibernético, 10-Mann-Elimination-Match, also 5 gegen 5. Es war das Team aus Averno, Dr. Cerebro, Euphoria, Volador Jr. und Selua. Und sie trafen auf Blue Panther, also den legendären Blue Panther, Hologram, Neon, Baliente und Beerus. Ja, das war halt das Match, was wir eben gesagt haben, was halt ein bisschen länger ging. 23 Minuten, aber ich meine, das sind halt 5 gegen 5 unter Elimination Rules. Das kannst du halt nicht in 10 Minuten abfrühstücken, das ist halt klar, ne?
Länger auch für die Art von Match finde ich das sogar noch in Ordnung. Also da gab es auch schon Matches dieser Art. Wenn du guckst, es gibt teilweise Survivor Serious Matches, ja, die irgendwie 45, 50 Minuten dauern.
Es gibt Chikara Cibernéticos, die gehen eine Stunde halt, ne? Also,
ja, genau.
Und das war auch der Unterschied, es war halt kein komplett original, weil, also zum Beispiel im Chikara Cibernético war es ja so, wenn von einem Team, vom siegreichen Team, mehr als einer übrig ist, dann wresteln die auch noch gegeneinander, so bis wirklich halt nur noch einer übrig ist, aber das macht hier halt in dem Kontext keinen Sinn, ne? Also von daher ist es halt auch okay, dass du es halt gedroppt hast. Ja, ich fand es also, es war, also ich habe die Länge auch nicht gespürt, das kam mir nicht so lang vor. Ich fand es halt dann irgendwann ein bisschen chaotisch, weil ich dann irgendwann ein bisschen auch den Überblick verloren habe, wer gehört zu wem jetzt hier halt so ein bisschen. Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, gehört das ja zu so einem Cybernetik auch dazu. Das muss halt ein bisschen durchwachsen sein. Ich würde bei den 8 Punkten vielleicht nicht ganz mitgehen, aber ich finde, es hat schon Spaß gemacht.
Ich hätte dem Match sogar 9 Punkte gegeben. Ich fand es wirklich sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen, weil es halt auch nur dieses... Also ich kann verstehen, ich habe auch Stimmen gehört, die gesagt haben, es passte da stilistisch nicht drauf. Ich fand gerade das cool, dass du hier halt eine sehr bunte Tapas-Platte hattest von verschiedenen Stilen und von verschiedenen Längen und sowas. Und ich muss jetzt nicht mehrere solcher Matches sehen. Und ich muss auch diese Art von Wrestling, also ich weiß, ich habe auch zum Beispiel mal versucht, CMLL zu gucken und so, und ich kann auch quasi würdigen, was da geleistet wird, aber mich übersättigt das schnell.
Ich kann das aber nur in Dosen gucken.
Genau. Wenn ich aber diese eine Art von Match hier habe, das hat mich total unterhalten, da war ich total drin. Vor allem, ich finde es auch faszinierend, wenn du dann so guckst, so Leute wie hier zum Beispiel Valiente oder ich glaube zum Beispiel hier auch Virus und so. Das sind einfach so Dudes, die sind Anfang, Mitte 50 und da wird einfach weiter geflippt in Mexiko. Auch wenn man schon 30 Jahre oder 40 Jahre Wrestling ist, also da ist nichts mit, ja, ich nehme da keine Bumps mehr oder so.
Guck dir doch mal Blue Panther alleine an, ne? Also, der Typ ist 64, der wrestelt seit 1978, seit 46 Jahren, Alter. Der hat 50 Jahre fast voll als Wrestler. Also, ne? Und der wrestelt nicht so, als ob der so alt wäre und so lange wresteln würde, ne? Also.
Ja, es ist wirklich beeindruckend. Deswegen hat mir das auch sehr viel Spaß gemacht. Ich denke auch, es ist wahrscheinlich das Match, was am ehesten auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird von der Show.
Ja.
Oder gezogen hat. Weil das ist ein No-Brainer in dem Stil. Also, es ist auch, glaube ich, relativ einfach zugänglich für die Leute, die wirklich gesagt haben, oh, hier ist eine andere Show, kostenlos nehme ich mit. Oder die vielleicht gesagt haben, oh, da ist ja eine Show, die ist for free auf Ring of Honor, YouTube, geht nur 2 Stunden, guck ich mal rein. So, ne?
Ja, definitiv. Also.
Insofern kann ich total verstehen, warum man das gebucht hat. Ich finde auch cool, dass sowas möglich ist, dass man da
ja, ein auf jeden Fall. Das ist ja auch, also gefühlt ist in den letzten paar Jahren ja auch so CMLL oder Mexiko so ein bisschen zugänglicher geworden für andere Sachen? Also, dass sie nicht so, so isoliert sind, sag ich mal?
Ja, auf jeden Fall, gerade auch mit CMLL und also dass quasi New Japan diese CMLL-Zusammenarbeit jetzt ja. auf AEW so ein bisschen. Also früher gab es ja auch mal diese Achse New Japan, CMLL, Ring of Honor und da ist jetzt quasi AEW früher Ring of Honor statt. Ja. Ring of Honor immer noch, aber jetzt unter AEW-Ägide so, ne?
Genau, ja, das ist eine coole Sache und ja, dann wurde es ja auch noch mal ein bisschen interessanter danach. Dann kam nämlich überraschend auf einmal Bryan Danielson raus.
Das war schon geil.
Auch so richtig random, weil er ist ja jetzt auch schon länger bei AEW raus. Wenn man dann überlegt, es macht halt Sinn, weil er ist ja mit Brie Bella verheiratet und die wohnen halt in Arizona, ne?
Die wohnen nicht nur in Arizona, die wohnen, glaube ich, 25 Minuten im Auto von Glendale entfernt.
Deswegen, die
wohnen ja, glaube ich, in Scottsdale, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Also das kommt auf jeden Fall Brie Bella ursprünglich her, deswegen, ich glaube, genau. Die wohnen entweder in Scottsdale oder in Phoenix, ich weiß es nicht genau, ja. Aber das ist beides halt.
Ist aber egal, weil sowohl Scottsdale als auch Glendale, das sind alles Suburbs von Phoenix, also ich glaube von dem einen fährst du 20 Minuten nach Phoenix rein, von dem anderen 30 Minuten und von Glendale nach Scottsdale fährst du auch 30 Minuten, das ist alles eine Region.
Das ist halt alles da, die Phoenix Area, Phoenix ist halt die Großstadt quasi da in der Nähe dann, ne?
Und, genau, man muss ja auch sagen, in Arizona ist es tatsächlich so, da ist ja auch viel Wüste und viel nichts. Ja, und deswegen stimmt. Hast du dann da so ein, zwei größere Städte und dann hast du halt noch so einen Gürtel um die Städte herum, wo dann noch so etwas größere Vorstädte sind und dann hast du halt lange Zeit auch erstmal nichts mehr so. Ne?
Ja, klar, das stimmt. Ja, und dann war er aber halt trotzdem da, hat das so ein bisschen auch gehypt so ein bisschen. Er hat auch quasi kurz Dean erwähnt, ich glaube, er kannte ihn jetzt nicht, aber er hat halt den Namen kurz wenigstens gedroppt halt, so ne, dass es halt dafür für ihn halt ist.
Er hat auch sowas gesagt, wie von wegen, ja, dass Leute wie Dean Rasmussen quasi das Wrestling promotet haben oder groß gemacht haben und auch dafür mitgesorgt haben, ihn quasi bekannt zu machen, als er dann bei der WWE, oder bei der WWF war es ja sogar damals noch, beim Developmental rausgeflogen ist, wo er da bei Deep South war, 2000 war das ja, glaube ich.
Ja, genau.
Dass er danach ja dann in die Indie-Szene gegangen sind, dass halt Leute wie Dean quasi dafür gesorgt haben, dass das verbreitet wurde und dass das bekannt wurde.
Das stimmt. Hat er natürlich nochmal über Blue Panther geredet, hat gesagt, ja, das ist ja mein Lieblingsluchador aller Zeiten, geiler Typ halt, hat auch noch so ein bisschen gehypt, ne, guck mal, wie lange der das macht, wie gut der noch ist und sowas halt.
Und er hat auch noch gesagt, dass Blue Panther ihm im Lockerroom verboten hat, zu sagen, wie alt er ist.
Ja, das stimmt, genau, deswegen hat er das gesagt. Uns hat das nicht verboten, deswegen habe ich es eben gesagt. Er hat das dann so ein bisschen noch gehypt und sowas, dann hat er gesagt, ja, schön, dass ihr alle hier seid, so ein bisschen halt so doch dieses klassische, so halt, ne, danke und so weiter halt, ne, ist alles cool und so, ne. Kann er nochmal aufs Main Event zu sprechen, hat er gesagt, so, ja, wird mein erstes Mal sein, dass ich Matt Gott Connolly sehe, bin mal gespannt. Hat er dann auch gesagt, meine Frau wird mich umbringen, aber ich wäre schon gerne eigentlich Ringside für das Dog-Collar-Match. das war auch sehr cool. Hat dann nochmal Adam Priest gehypt, hat gesagt, Adam Priest ist der wahrscheinlich beste Indie-Wrestler in den USA. Und ich meine, das ist halt so eine Sache, also, ja, wir wissen das alles. Und es gibt auch nicht so wirklich viele Argumente, die halt dagegen sprechen, dass Adam Priest das ist, weil meiner Meinung nach ist das auch.
Ich muss an der Stelle mal sagen, ja, ich bin natürlich auch wieder nicht ganz so objektiv, weil ich ja die Karriere von Adam jetzt auch schon länger verfolge, ihn auch persönlich kenne und das Umfeld kenne und so. Aber ich möchte hier mal einen Shoutout an einen Mann machen, der das Gleiche, glaube ich, schon vor anderthalb oder zwei Jahren gesagt hat. Liebe Grüße an der Stelle an dich, Felix, und der gute Felix Kohlenberg hat das schon 2023 gesagt.
Das stimmt ja auch.
Ja.
Und, aber es ist halt auch mal, also, ne, klar, wenn ich das sage oder wenn ein anderer Fan das sagt, dann ist das nochmal irgendwie was anderes. Wenn Kohlenberg das sagt, ist das auch cool als Promoter, aber auch noch was anderes. Aber wenn halt Bryan fucking Danielson über dich sagt, also Bryan Danielson wirklich einer, der für mich der größte Wrestler aller Zeiten ist, oder wenn nicht dann in den Top 1 ist, halt über dich sagt, dass du der beste Independent-Wrestler der USA bist, dann heißt das schon was, ne?
Man muss aber auch sagen, also wenn man ganz realistisch aktuell gucken, dann ist da, auch wenn du jetzt nicht nur nimmst, okay, die Fähigkeiten, sondern vielleicht auch nimmst, okay, wie krass hat der sich schon über gewisse Grenzen hinweg etabliert. Da muss man bei Adam ja das fragen, ist ja inzwischen jemand, der ist ja nicht nur bei sich, bei Action, wo er auch schon viel erreicht hat, oder beim SCI oder so, ja, oder auch schon mal bei TWE, wo er in der Vergangenheit immer mal wieder war, Ich meine, der ist an der Westküste bei West Coast jetzt immer wieder. Der ist bei DPW jetzt regelmäßig. Der ist bei Prestige. Und da ist er halt so einer von denjenigen, die auf der einen Seite von den Fähigkeiten ganz oben angesiedelt sind und dann halt auch die Runden macht, der bei MLW war, der schon in Deutschland war. Der einzige andere, der mir eigentlich aktuell noch so einfällt, der da auch noch ein Contender ist, ist Alec Price.
Ja.
Sowohl von den Fähigkeiten her, als auch Alec Price ist ja überall präsent inzwischen. Und nicht nur in Neuengland. Egal, ob's das Hoss ist, egal, ob's West Coast ist, Alec Price ist so gefühlt überall. GCW natürlich, im Tag-Team, aktuell ja leider nicht mit Cole Roderick, der noch verletzt ist, aber mit John Oliver. Also das ist noch so der andere, über den man noch reden könnte, finde ich, aber dann wird's schon schwierig, weil der dritte, den man da genannt hätte, ist Marcus Mathers, wo man sagt, wie ist das noch mit dem WWID-Contract, können wir ja alle schwer beurteilen. Aber außerdem, also ich weiß, was Morbo jetzt noch sagen würde, und ich mag ihn persönlich ja auch sehr, das ist der gute Rico Gonzalez, aber Rico Gonzalez hat noch nicht so krass die Runden gemacht wie die anderen beiden. Von den Fähigkeiten her kann man den da reinbringen, auf jeden Fall. Aber die anderen beiden sind schon einfach auf einem höheren Bekanntheitslevel.
Ja,
Genau.
absolut. Wer für mich auch in eine ähnliche Kategorie fällt, aber ein bisschen nischiger ist, war dann aber sein Gegner. Denn, also, Matt O'Connelly ist tatsächlich mein Lieblings-US-Indie-Wrestler im Moment. Ich finde den Typen einfach fantastisch. Der ist halt
Ich
einfach,
finde das
also, das ist so diese Mischung. Also, natürlich ist der jetzt, also, deswegen ist der vielleicht nicht in dieser Liste mit bester Independent-Wrestler der USA oder sowas halt, weil er ist natürlich ein bisschen nischiger, sage ich mal.
Ich habe auch tatsächlich noch einen vergessen, der auch auf dieser Card war, den wir auf
Ja.
jeden Fall auch in diese Liste mit reinpacken müssen, weil er auch deine Runden macht.
Ja.
Und der auch natürlich sehr gut ist, ist der gute Matt Barkowski, natürlich der gute Matt
Auf jeden
Mako.
Fall, ja, auf jeden
Den
Fall, natürlich.
kann man da auch noch mit reinzählen.
Ja, definitiv. Aber ich finde Conley einfach geil, ne? Also das ist halt
Ja.
so, weil er ist halt so, also sein Gimmick, er ist halt, das Gimmick, er spielt das einfach perfekt, so wie er das halt ist, ne? Die ist auch, das Dog-Collar-Match ist halt seine Stipulation, das ist quasi so eine Touring-Stipulation, das wird halt trotzdem nicht langweilig, weil die Matches halt oft auch anders sind und das war ja auch, das Dog-Collar-Match war ja auch bei der ersten Dean-Show so ein bisschen das Match, was so ein bisschen die positive Überraschung war. Ich glaube, das war auch das Match, was so Matt O'Connelly so ein bisschen bei vielen auf die Map gepackt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Was ihn so ein bisschen den Durchbruch, würde ich mal so ein bisschen sagen, irgendwie gegeben hat. Deswegen war es ja auch irgendwie.
Ich würde fast so weit gehen und sagen, das ist auch das Match, was ihn zum Weg gebracht hat.
Auch das, ja. Definitiv. Deswegen halt, ja, es ist halt auch geil und erstmal denkst du dir halt so, Adam Priest ist halt irgendwie der Wrestler, der halt irgendwie nicht so da, der vielleicht nicht in so ein Matchup halt passt. Wobei, wenn man halt drüber nachdenkt, eigentlich ja schon, weil,
Ja.
also erstens passt er halt irgendwie nicht, weil er augenscheinlich, passt er, weil er augenscheinlich nicht passt, aber er hat ja auch zum Beispiel bei anderen Ligen, hat er ja den Nickname Andy Style, dass er halt Andy
Oh.
Style wrestelt. Und eigentlich hat er das ja auch mehrfach bewiesen, dass er das ja auch kann. Any Style. Also klar, ist er
Auf jeden
natürlich
Fall.
in normalen Matches oder in Matches, die halt anders geführt werden, sicherlich besser. Aber er hat ja durchaus bewiesen, dass er solche Matches auch machen kann. Und
Definitiv.
ich fand das Match fantastisch hier. Das Match ging keine 10. Also, als das Match anfing, das habe ich dir ja geschrieben,
Ja.
als die Einzüge waren und die Introductions waren schon irgendwie nur noch 12 Minuten auf der Uhr. Und ich habe gedacht, so, okay. Ja, wenn das Match jetzt anfängt, sind das keine 7 und das Match ging halt 7 Minuten. Das war halt quasi wie so ein Deathmatch-Sprint quasi.
Ja, aber wirklich sprint. Also das war wirklich so, was wollt ihr in 7 Minuten machen? Ja.
Ja, ich fand das fantastisch, ich fand das super. Auch mit einem geilen, intensiven Finish, wo Connelly Adam Priest quasi aufgehangen hat, also erhangen hat.
Das war ohne Scheiß eines der besten Finishes, was ich bislang in diesem Jahr gesehen habe.
Ja, also ich fand das richtig geil. Das war halt natürlich sehr Brawl-lastig, blutlastig, aber das war geil.
Also ich glaube tatsächlich, hier ist die Wertung, die ist mir hier auch deutlich zu niedrig. Das hat eine
Ja.
Wertung von 7,3. Ich habe dem Match 9 Punkte gegeben. Ich kann aber erklären, warum das so ist. Ich glaube, hier war bei vielen ein gewisser Disconnect.
Ja, okay, kann
Der
sein.
erste Disco, der erste Disconnect ist, vielleicht kennen Sie Matt O'Connelly noch nicht so und denken, was ist das denn? Und der zweite Disconnect, den sehe ich aber noch viel wesentlicher, ist, ich guck ja jede Action-Show, du guckst auch regelmäßig Action. Ich bin inzwischen von Action und von anderen Ligen so ein Stück weit wrestling-technisch so sozialisiert, dass ich es mag, wenn du gute Matches hast, die so ein bisschen unter 10 Minuten sind. Und das auch, dass ich auch weiß, bei Action, da kommen mal 7 Minuten oder 8 Minuten, 9 Minuten Main-Events. Wenn Leute nur WWE, AW, Ring of Honor, früher PWG, New Japan gucken, NXT in seiner Prime-Zeit, so, ja, Gargano, Cole, Co., dann sind sie, glaube ich, sehr darauf getrimmt, so dieses, ein Main-Event ist nur dann geil, wenn es mindestens 18 bis 20 Minuten, sagen wir mal, mindestens 16, 17 Minuten gibt und es muss 18.000 Kickouts geben und am besten noch 5 Nearfalls bei 2,999 und so. Und es dann schnell, das habe ich nämlich hier von vielen mitbekommen, dass sie gesagt haben, ja, das war zu kurz. Deswegen war das unterwältigend. Nein, ich fand das genauso richtig, wie das war.
Ja.
Für mich bestes Match des Monats tatsächlich letztes Jahr. Letzten Monat, Entschuldigung.
Ja, gut, wäre bei mir halt schwierig. Ich habe dann natürlich noch AW den Tag danach gehabt, da waren auch viele gute Matches dabei. Aber es wäre bei mir auch oben mit dabei, auf jeden Fall. Also, gerade ich finde, ein Deathmatch sollte sowieso nie irgendwie 20 Minuten oder sowas gehen. Da ist immer die Kompaktheit, glaube ich, ganz gut. Ich fand das ja auch fatal. Also, das, wie du schon sagst, also da sind, glaube ich, einfach die Erwartungen sind einfach teilweise, dass ein Match nur gut ist, wenn es irgendwie 15 Minuten plus oder sowas geht. Und dann werden solche Matches direkt abgestempelt, irgendwie, weil es halt so kurz ist. Aber das hatte genau die perfekte Länge. Das war für das, was es war, was einfach perfekt. Das war richtig gut. Also, das war wirklich fantastisch. Und vielleicht hat das auch nochmal ein bisschen mehr die Augen geöffnet von Doc Conley. Vielleicht will Brian Danielson jetzt unbedingt ein Dog Collar Match haben gegen Conley. Ich würde es nehmen, sofort.
Was ich auch wahnsinnig blöd finde, ist, dass die beiden einfach am Wochenende danach ein Tag-Team-Match zusammen haben.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und da muss ich auch schon mal spoilern, ich sage ja keine Ergebnisse, sondern sie hatten ja ein Tag-Team-Match bei dieser gemeinsamen Show von West Coast, DPW und Prestige. Und zwar hatten sie ein Tag-Team-Match gegen Jake Something und Matt Tremont. Und ich muss wirklich sagen, als ich das Match gesehen habe, habe ich gedacht, was zur Hölle? Also die Ansetzung.
Ja.
Und dann habe ich das Match geguckt und habe gedacht, holy shit, das war richtig gut. Das kann ich jetzt schon mal sagen, das war für mich das Match of the Night von dieser Show, das war richtig gut. Das war wirklich Chaos im besten Sinne.
Ja, das war so kontrolliertes Chaos. Das fand ich auch echt, echt geil.
Aber zurück zu Dean, also insgesamt finde ich, du willst noch was zum Match sagen.
Nee, gerne mal.
Es war insgesamt tatsächlich eine sehr runde Show, eine sehr abwechslungsreiche Show, gutes Pacing. Ich denke, da kommt bei mir auch sicherlich nochmal so dieses, dass ich natürlich viele Leute kenne und dass ich da so ein. Ich weiß, dass ich da nicht ganz objektiv bin. Ich habe der Show tatsächlich sogar 9 Punkte gegeben, weil ich auch einfach sagen muss, die letzten beiden Matches haben es dann für mich dann noch eher in die 9er Richtung gezogen als in die 8er. Es war wahrscheinlich dann immer noch eher so, 8,6, 8,7. Ich hatte so gesagt, in Schulnot war das für mich halt so eine 1-, ne? Ich kann aber verstehen, das hat bei Cash eine Wertung von 7,72, das meiste, was gegeben wurde, ist eine 8er Wertung. Ich wäre dann wahrscheinlich so einen Punkt ungefähr höher, also bei 8,72 ungefähr, wenn man das dann mal messen würde. Aber finde ich auch trotzdem alles in Ordnung. Bewertet haben viele natürlich auch zum ersten Mal reingeguckt und ich fand die Show super.
Ja, würde ich mich anschließen. Ich würde schon so 8 Punkte geben.
Ja.
Ja, ich hatte damit auch meinen Spaß. Wie gesagt, für die Sache ist auch gut, dass das einfach irgendwie so zustande gekommen ist. Ist halt geil. Und es wird ja auch noch eine Dean 3 geben.
Das ist richtig.
Nämlich im September, dann quasi im Vorfeld zum Death Before Dishonor-Wochenende.
Ja.
Also beziehungsweise dann Death Before Dishonor ist dann, glaube ich, freitags und Dean ist dann samstags.
Ist, glaube ich, danach diesmal, ne?
Ist, glaube ich, danach diesmal, genau, weil Ring of Honor Pay-Per-Views sind immer freitags.
Also Death Before Dishonor, vielleicht gibt es schon offizielles Datum für Dean 3?
Ja, das ist den Tag,
Was ist der 6.9. dann?
Genau, das ist den Tag,
okay, dann hast du 5.9. ist Death Before Dishonor, du hast recht.
Genau, und dann ist es den 6. ist es dann danach. Finde ich cool und kann mir auch vorstellen, wenn das dann irgendwie funktioniert, wenn das gut ankommt, dann wird das sicherlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass man das macht. Vielleicht reduziert man es dann auch wieder einfach auf einmal im Jahr oder so, dass das dann halt so ein Special-Ding ist. Aber wenn daraus wirklich so ein Annual-Thing wird, wäre das doch geil.
Finde ich auch schön. Oder dass man es vielleicht auch zweimal im Jahr macht, irgendwie,
Auch das
kann ich auch sagen,
komisch.
irgendwie einmal zu WrestleMania und dann einmal noch zum anderen Anlass oder einmal dann, wie jetzt hier bei Death Before Dishonored, einmal an einen anderen, wie jetzt hier an einen anderen Pay-Per-View noch,
Ja, das
quasi
macht ja
im
sowieso am
Rahmen
meisten
des
Spaß.
Wochenendes so, ne? Ich glaube,
Ja,
das
aber
ist
das.
wichtig, dass das nicht komplett für sich alleine steht, weil wenn du das im Rahmen vom Wochenende machst, hast du auch so gewisse Mitnahmeeffekte.
Ja, klar, genau, dann hast du halt immer noch Fans, die da
Genau.
halt hingehen. Wenn das jetzt vielleicht Ring of Honor den Tag vorher ist, weiß ich nicht, wie sehr dann Leute dann vielleicht noch einen Tag länger bleiben, aber sonst ist
Das
das
stimmt.
immer halt ist das natürlich immer eine gute Sache, dass man sagt, ja, und es ist halt vor allem for free. Also, wenn du vor Ort bist, gibt es keinen Grund, warum du nicht hingehen solltest.
Ich glaube tatsächlich, dass das mit dem Ring of mit dem jetzt im September insofern nicht so schlecht ist, weil ja, du musst da quasi noch einen Tag länger bleiben, aber es ist ja ein Samstag.
Ja, das ist halt von da
Das
auch.
heißt
Also.
also, rein theoretisch könntest du sagen, ja, komm, dann bleibe ich halt das noch und dann bin ich halt Sonntag. Es ist halt trotzdem auch noch Wochenende und das, ich glaube, es wäre jetzt schwieriger, wenn Samstag zum Beispiel der Pay-Per-View gewesen wäre und die hätten das dann Sonntag gemacht. Also da das Freitag ist mit Ring of Honor, geht das, glaube ich, noch.
Ja, genau.
Nö, aber hast du sonst noch irgendwas zu der Show zu sagen?
No.
Na gut,
Das,
ich auch nicht.
nee, wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir das gerne abschließen.
Ja.
Nee, wie gesagt, overall eine sehr coole Show. Das hat auch echt Spaß gemacht, die zu gucken. Wie gesagt, die ging halt auch unter 2 Stunden halt. Ne? Von daher
Ist
mega
for free
geil
auf
halt. Ne?
YouTube, ne?
Ist noch viel auf YouTube. Also, wenn ihr Indie-Wrestling-Fan seid oder vielleicht sogar Ring of Honor AEW-Fan seid, dann guckt euch das gerne an. Vielleicht öffnet euch das sogar noch die Augen bei ein paar neuen Leuten. Ja, gibt's euch. Ist ein cooles Ding.
Jeden Fall.
Und ist aus einem wichtigen Grund für was Wichtiges. Also, go for it.
Genau.
Und dann würde ich sagen, das war's von uns. Und bis zum nächsten
Genau.
Mal hier bei uns im Catch Club.
Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.